Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Karl-Heinz und Jonas Geißlein. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie betreiben gemeinsam ein Zeitberatungsinstitut und werben fast damit, jetzt muss ich mal rüberspicken, ob es wirklich auch stimmt, dass Sie keine Uhr tragen. Ja, stimmt bei beiden. Wann haben Sie denn zuletzt die Zeit vergessen?
Ja, gestern Abend, als ich eingeschlafen bin. Das heißt also, ich vergesse permanent und jeden Tag immer wieder die Zeit. Und das nicht nur beim Schlafen, sondern auch beim Leben. Und dafür brauche ich natürlich keine Uhr, um festzustellen, wann ich wieder aufwache.
Heißt, wenn Sie die Zeit eben auch im Leben vergessen, hätte auch sein können, dass Sie jetzt gar nicht pünktlich erscheinen zur Sendung?
Theoretisch ja, aber das passiert selten. Also da habe ich schon, weil ich auch viele Seminare gebe, die müssen dann pünktlich anfangen. Oder beziehungsweise, wenn ich pünktlich bin, bin ich eigentlich schon zu spät. Ich muss vor dem Beginn da sein. Die Kombination kriegen wir und kriege ich ganz gut hin. Manchmal die Zeit vergessen und manchmal die Pünktlichkeit wahrnehmen und mit der Zeit, also zeitlich da sein.
Ist es eine innere Uhr, die da mitläuft? Wie ist das?
Naja, dass ich keine Uhr trage, hat damit was zu tun, dass ich nicht die Uhrzeit leben möchte, sondern meine eigenen Zeiten leben möchte. Und das ist quasi auch ein Stück weit Selbsterziehung dazu, auf die inneren Zeitsignale zu hören, auf meine eigenen Rhythmen zu hören, auf meine eigenen Zeitbedürfnisse zu hören und mein Leben danach zu gestalten und nicht nach Terminen und Deadlines und nach Uhrzeit.
Und hat das auch mit Ihrer körperlichen Verfassung zu tun, einen eigenen Rhythmus zu finden?
Ja, natürlich, weil ich weiß, dass in dem Moment, wo ich meine eigenen Rhythmen lebe und sie berücksichtige, dass es da mir besser geht, dann fühle ich mich wohler. Das ist einfach, mein Wohlergehen ist von meinen eigenen Zeitrhythmen abhängig und nicht von der Uhrzeit. An der Uhrzeit kann ich, das ist ja eine qualitativ leere Zeit. Aber ich lebe natürlich gerne qualitative Zeiten, die mir angenehm sind. Und die finde ich nur bei mir und nicht auf der Uhr.
Ja, ich wollte gerade darauf anspielen, dass Sie zeitlebens schon ein besonderes Verhältnis zur Zeit haben. Dadurch, dass Sie als Kind Kinderlähmung hatten und eben auch darunter leiden. Hat das was ausgemacht im Verhältnis zur Zeit?
Natürlich hat das was ausgemacht. Das hat mich auch auf das Thema Zeit gebracht. Ich bin zum Beispiel nicht fähig gewesen, nach dieser Kinderlähmung zu beschleunigen. Ich konnte gehen und so weiter, aber nicht beschleunigen. Ich konnte nicht schneller werden. Das heißt, ich musste völlig anders mich verhalten in einer Gesellschaft, die auf Beschleunigung aus ist und auf Schnelligkeit aus ist, musste ich mich anders verhalten. Und wenn ich in dieser Gesellschaft eine vernünftige Position haben wollte oder auch Karriere machen wollte, dann muss ich meine eigenen Zeiten sozusagen produktiv machen. Und das können nicht die Zeiten sein, die die anderen Leute produktiv machen. Und so bin ich auf das Zeitthema gekommen und sehe sozusagen von oben auf die Hetzerei, die die anderen Menschen machen, ohne selbst mithetzen zu können.
Ja, Sie waren auch 31 Jahre Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität der Bundeswehr in München. Und Jonas Geißler, wie sind Sie denn dann zum Thema Zeit gekommen? Sie haben ja erstmal was ganz anderes gemacht, Soziologie und Medienmanagement studiert.
Das Thema Zeit war natürlich durch meinen Vater irgendwie immer präsent, auch auf so einer Ebene, dass es Sinn macht, sich darüber nachzudenken. Da standen auf einmal Bücher zu dem Thema im Regal, da gab es manche Gespräche dazu und das war so implizit irgendwie da. Und dann bin ich über die Soziologie und auch über mein Medienmanagement-Studium auch dort immer mal wieder auf dieses Zeitthema gestoßen. Ich erinnere mich, in meinem Studium habe ich mal ein sehr kritisches Referat zu dem Thema Zeit und Medien, was auch ein spannendes Thema ist, gehalten, weil im Studium waren viele sehr technikorientiert und medienaffin und haben das sehr wenig kritisch hinterfragt. Und ich habe dann mal ein Referat gehalten zu dem Thema, okay, was macht eigentlich die mediale Zeit mit unserer Zeitwahrnehmung und Zeitempfindung? Und da kam das dann zum ersten Mal so, dass ich das verarbeiten konnte. Das war eigentlich so eine erste Annäherung, dass ich das verwerten kann.
Und wenn Sie sagen, kritisch hinterfragt, was genau haben Sie kritisch hinterfragen wollen?
Naja, dass die Beschleunigung und Geschwindigkeit, die wir zum Beispiel durch Smartphones und die entsprechende Software, die da drauf installiert ist, der Möglichkeitszuwachs, das ist eben ja klar, das hat viele Freiheiten und öffnet Möglichkeiten. Und gleichzeitig wird häufig nicht auf die Zwänge geschaut, die damit einhergehen. Über die wird dann gar nicht geredet. Mit denen lässt sich natürlich auch nicht so schön werben wie mit den Freiheitsversprechen. Aber die sind quasi mit im Paket. Und mein Anspruch war, sich auch damit kritisch auseinanderzusetzen, weil das dazu qualifiziert, mit diesen Möglichkeiten eben stimmig oder nicht stimmig umzugehen.
Karl-Heinz und Jonas Geißler, fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn überhaupt Zeit?
Ja, was ist Zeit? Ich will es mal kurz formulieren. Zeit ist das, was das Wasser für die Fische ist. Das heißt, wir schwimmen in dem Medium, in dem Phänomen Zeit, ohne uns große Gedanken zu machen und leben davon. Das heißt, wir sind selbst die Zeit. Die Zeit hat man nicht, die Zeit ist man. Und wenn man die Zeit ist, dann heißt das, dass ich alles, was ich mir selbst antue, auch der Zeit antue oder umgekehrt alles, was ich der Zeit antue, mir selbst antue. Das heißt also, die Verwicklung von Leben und Zeit ist so ineinander verknüpft, dass ich es nicht auseinander dividieren kann.
Ist es richtig, dass wir uns keine Gedanken machen um die Zeit? Also wenn ich alleine hier auf unseren Musiklaufplan von heute Vormittag gucke, da sind so viele Titel und Hits alleine, in denen Zeit vorkommt. If I Could Turn Back Time, Geile Zeit, Good Times, Außerhalb der Zeit von Bosse 2016, The Times They Are Changing, Bob Dylan 65. Man hat den Eindruck, es geht gar nicht ohne Zeit. Da gibt's dann doch auch die Gedanken über und um die Zeit.
Ja, das liegt daran, dass wir die Zeit gar nicht sinnlich erfahren können, sondern unsere Sinne sind auf den Raum ausgelegt und die Zeit ist quasi ein Konstrukt. Die hat ja noch niemand gesehen. Und niemand entdeckt. Und weil das so unscharf ist, macht es viel Freude und wird häufig praktiziert, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen, eigene Konstrukte, eigene Definitionen zu entwickeln. Ein Physiker hat eine andere Definition von Zeit wie ein Theologe, wie ein Germanist, wie ein Politiker. Und so hat jeder sein eigenes Zeitbild. Ja, auch dieses Bild, dass die Zeit ein Pfeil ist, ein Zeitpfeil linear, ist ja nur ein mögliches Bild. In anderen Kulturkreisen ist die Zeit kreisförmig und wiederkehrend, der Kreislauf der Natur beispielsweise, dadurch inspiriert. Und so haben wir alle die Möglichkeit, unsere eigenen Bilder zu entwickeln und auch in der Kunst und in der Musik, und deshalb reden wir da so oft drüber.
Und jetzt betreiben Sie gemeinsam das Zeitberatungsinstitut. Was für Menschen kommen zu Ihnen, die gestresst sind und sagen, ich hetze durchs Leben, ich brauche mehr Zeit?
Häufig ist das so, dass aus einem Mangel heraus, quasi jetzt steckt der Karren im Dreck, jetzt müssen wir uns mal mit diesem Thema befassen, was ja eigentlich immer parallel läuft. Es gibt ja nichts, was nicht zeitlich ist. Und solange das ganz gut läuft, ist es häufig so, dann braucht man sich auch nicht damit zu beschäftigen, sondern erst wenn der Schmerz groß wird, dann nimmt man den Kontakt auf, was eigentlich schade ist. Und eine unserer Prämissen ist auch sozusagen, es lohnt sich, sich Zeit für die Zeit zu nehmen und auch auf die guten Zeiten zu gucken. Also auch wenn nicht alles schlecht läuft und der Schmerz, also mit Schmerz meine ich auch gesundheitlich, ja, wenn Menschen auf einmal krank werden, weil der Umgang mit Zeit eben nicht Gesundheit, sondern Krankheit fördert oder weil es ökonomisch in Betrieben auf einmal problematisch wird, weil gar keine Zeit mehr für Innovationen da ist, weil alle nur noch Kleinkram erledigen und der rasende Stillstand eingetreten ist.
Wann war für Sie denn die Zeit reif zu sagen, ja, wir kümmern uns jetzt mehr und mehr um die Zeit und bieten das auch an? Gab es da gesellschaftlich Phänomene, dass Sie gesagt haben, wir müssen das jetzt anbieten?
Naja, gesellschaftlich gab es schon Phänomene, zum Beispiel die Jahrtausendwende war eine, die diese ganze Gesellschaft auf das Zeitthema gesetzt hat. Aber bei mir persönlich war es natürlich erst auf der einen Seite meine Krankheit, Kinderlähmung, die mich nicht hat zum Beschleunigen geführt. Das heißt also, dass ich auf dieses Zeitthema gestoßen wurde und zum anderen, zum zweiten Mal dann, als ich als Hochschullehrer Wirtschaftspädagogik, das ist betriebliche Aus- und Weiterbildung, gelehrt habe, bin ich immer wieder auf dieses Thema gestoßen, nämlich auf der einen Seite die Ökonomie, das heißt, wenn Sie im Betrieb Bildungsarbeit betreiben, dann werden Sie natürlich von der Ökonomie betroffen, und die Ökonomie verrechnet Zeit in Geld. Und wenn Sie pädagogisch arbeiten wollen, dann müssen Sie Zeit geschickt verlieren und nicht Zeit geschickt gewinnen. Das heißt, Sie sind plötzlich mit zwei völlig unterschiedlichen Zeitvorstellungen konfrontiert. Zeit produktiv zu verlieren gegenüber den Jugendlichen und Kindern, dass sie was lernen, und auf der anderen Seite produktiv zu gewinnen, damit der Betrieb überlebt. Und diesen Konflikt, den müssen sie permanent austragen. Und das ist unproduktiv machen, das ist das Schöne. Und das habe ich auch versucht, den Studenten zu lehren, dass man das, diesen Widerspruch produktiv machen kann.
Es wären's Leute auch mit zwei Gästen, Karl-Heinz und Jonas Geißler, Zeitforscher. Sie arbeiten auch gemeinsam als Vater und Sohn. Es gibt so manche, bei denen ist das in einer großen Konkurrenzsituation. Wie gehen Sie mit dieser Problematik Konkurrenz auch um?
Also wir haben eine ganz gute Rollenaufteilung entwickelt. Mein Vater ist eher der Schreibtischtäter, publiziert viel, schreibt viel darüber und denkt quasi von der Tribüne. Und ich arbeite wirklich ganz praktisch in Unternehmen, mit Teams, mit Führungskräften, mit Einzelpersonen an diesem Thema. Gibt Workshops und Seminare dazu. Und das funktioniert ganz gut und manchmal knirscht es aber auch.
Herr Karl-Heinz Geißler, Sie nickten und grinsten gerade bei der Fragestellung schon so. Welche Erlebnisse verbinden Sie damit, wo es dann vielleicht auch mal geknirscht hat?
Naja, natürlich hat knirscht es manchmal, wenn jemand natürlich auch der ganzen Familiendynamik mitträgt, dann kommen alte Sachen wieder hoch in aktuellen Situationen. Wenn man gemeinsam zum Beispiel ein Buch schreibt und er ist eher für den praktischen Teil, ich bin mehr für den theoretischen Teil zuständig, dann lässt sich das nicht so randscharf trennen, sondern dann muss das ja miteinander verzahnt sein. Und an diesen verzahnten Stellen tauchen dann plötzlich Dinge auf, die wir schon mal in der Familie erlebt haben, die Anschlüsse finden an Streitigkeiten, die wir in der Familie
haben. Haben Sie ein Beispiel?
Bitte?
Haben Sie ein Beispiel?
Naja, zum Beispiel, aus der Familiendynamik weiß ich noch, wie häufig wir auch darüber uns unterhalten haben, ob man pünktlich zum Abendessen zu erscheinen hat, zum Beispiel.
Sie propagieren doch Unpünktlichkeit.
Nein, ich propagiere keine Unpünktlichkeit. Ich propagiere Flexibilität an dieser Stelle, aber mit festen Strukturen. Das heißt also, ich habe schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich in dieser Familie, wir waren zu viert, wir uns immer mal am Tag mindestens einmal treffen. Und dazu brauche ich eine feste Struktur. Und da kann ich nicht sagen, jeder soll entscheiden, wann er was isst und aus dem Kühlschrank sich das rausholen, was gerade drin ist. Sondern dazu muss man sich zusammen hinsetzen. Das heißt also, man muss feste Strukturen mit Flexibilität verbinden. Das heißt also nicht um Punkt 7 mit Gongschlag Abendessen, sondern zwischen 7:15 und 7:15. Und dann sich zu arrangieren, dass man zusammensitzt und zusammen redet und zusammen das diskutiert. Und genau so muss man auch im Buch dann natürlich solche Abgrenzungen treffen zwischen praktischem Teil und theoretischem Teil, dass man eine klare Struktur hat und trotzdem Flexibilität an den Rändern hat, dass es Übergänge zwischen den beiden gibt. Und das erlebt man in der Familie permanent und das muss man, wie gesagt, dann auch umsetzen in der Beratung und, wie gesagt, beim Schreiben.
Waren Sie sich dieser Konkurrenzsituation, die es da ja auch gibt, auch bewusst? Haben Sie da auch irgendwelche Maßnahmen getroffen?
Ja, also deshalb haben wir ja eine klare Rollenaufteilung vorgenommen und auch bei dem Buch. Jedes Kapitel ist ja quasi in theoretischen und praktischen Teil. Das war quasi die feste Struktur, die wir uns gegeben haben. Und dann haben wir uns an dieser Struktur, manchmal bei manchen Kapiteln hat es gut funktioniert und bei manchen hat es eben ein bisschen geknirscht. Und das meine ich aber gar nicht so negativ, weil ich glaube, dass diese Konflikte, durch die wir auch durchgegangen sind, auch zur Qualität des Inhalts beigetragen haben. Weil beim Konflikt kommt es ja dann immer darauf an, wie man ihn auch bewältigt und durchschreitet. Und ich hatte das Gefühl, wir sind daran gewachsen.
Karl-Heinz Geißler, Sie waren 31 Jahre lang Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität der Bundeswehr in München. Das, was wir gerade in der Bundeswehr erleben, diesen Bundeswehrskandal, darüber möchte ich auch gerne mit Ihnen reden, aufgrund Ihrer Erfahrung. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, die Bundeswehr ist natürlich eine Institution, die autoritär strukturiert ist und natürlich Leute anzieht, die in diesem Umfeld sich wohler fühlen. Es ist ein System, was nach Befehl und Gehorsam arbeitet, das heißt also nicht sehr nach demokratischen Strukturen, obwohl es das Prinzip der inneren Führung natürlich hat, als Gegenprinzip gegen diese Befehl und Gehorsam. Von daher kann ich mir gut vorstellen, und ich habe das auch immer wieder erlebt, dass, und auch überlebt, dass es rechte Tendenzen in der Bundeswehr gibt. Das heißt also, dass da Leute sind, die Befehl und Gehorsam auch im Zivilrechtbereich versuchen zu realisieren und andere damit in unangenehme Situationen bringen und eben mit Demokratie relativ wenig anfangen können.
Wie konnte das passieren, dass tatsächlich auch eine Masterarbeit mit rechtsextremistischen Tendenzen und ganz klaren Meinungen eben auch abgegeben wurde?
Naja, erstmal muss man Rechtes als Rechtes überhaupt zu erkennen. Ganz viele Leute erkennen das Rechte gar nicht als autoritär und als Rechtes. Die lesen das und wissen gar nicht, dass es was Rechtsradikales ist.
Wie ist das nicht zu erkennen, wenn es jetzt im Nachhinein auch so klar identifiziert
wird? Also wir haben zum Beispiel diskutiert, können wir an der Universität der Bundeswehr aus Hitlers Mein Kampf vorlesen mit den Studenten? Dürfen wir das? Ein verbotenes Buch, um deutlich zu machen, was rechtes Gedankengut ist und wie das formuliert ist, damit man rechtes Gedankengut überhaupt erst erkennt. Und es gibt ganz viele Leute, die rechtes von linkem Gedankengut oder von demokratischem Gedankengut gar nicht unterscheiden können.
Was offensichtlich als Propaganda auch heutzutage zu erkennen ist, ist nicht so auszumachen?
Das muss man lernen. Und da haben wir versucht, in Seminaren das deutlich herauszuarbeiten und zu lernen und auch Umgangsformen zu klassifizieren, die eher als autoritär und als rechts einzustufen sind oder als antidemokratisch ist vielleicht der bessere Ausdruck und als demokratische. Und das muss man lernen. Das kriegt man nicht in die Wiege gelegt.
Welche Fehler sind in der Bundeswehr gemacht worden?
Ich denke, es wird zu wenig dahin geschaut, dass es eine Institution ist, die strukturell Leute anzieht, die jenseits des demokratischen Spektrums auch versuchen, zu leben und zu existieren. Und das ist eine permanente Herausforderung, die auch permanent aufgegriffen werden muss. Das heißt, es ist eigentlich notwendig, permanent Veranstaltungen zu machen, wie wir sie teilweise gemacht haben, über Rechtsextremismus, auch in der Bundeswehr und wie das in den Strukturen sich niederschlägt. Nicht nur in den Persönlichkeitsmerkmalen von Einzelnen. Mir wird zurzeit auch wieder sehr stark auf Persönlichkeitsmerkmale Bezug genommen und nicht auf die Strukturen. Wie weit die Strukturen möglicherweise das auch fordern und fördern und nicht so sehr die Einzelpersonen.
Sind das denn dann bei Ihnen verpflichtende Seminare gewesen? Oder ich unterstelle jetzt mal, da gehen doch wahrscheinlich sowieso nur die hin, die sich dafür interessieren und nicht in die rechte Richtung tendieren.
Das waren natürlich Wahlangebote, denn verpflichtend ist nur das, was quasi in dem Studiengang da ist. Aber was sozusagen zur Allgemeinbildung gehört, zur generellen Allgemeinbildung, das ist natürlich nicht verpflichtend.
Der Umgang, wie Ursula von der Leyen reagiert hat, wie würden Sie den einordnen?
Ich finde, sie war ja richtig erschrocken, hatte man den Eindruck, dass sowas in der Institution der Fall ist. Und ich finde auch, dass man, wie sie das macht jetzt, diese Institutionen auch sozusagen untersucht, wie weit sie in ihren Räumlichkeiten zum Beispiel dieses Rechtsextreme widerspiegelt. Also in den Soldatenstuben, wie was da an Bildern hängt zum Beispiel und so weiter und verherrlicht wird. Das halte ich für eine ganz wichtige Sache, die bisher meines Erachtens viel zu wenig ins Blickfeld gerät.
Sie hat aber eben auch von einer Haltungs- und Führungsschwäche gesprochen, von einem falsch verstandenen Chorgeist.
Naja, dass das teilweise von Vorgesetzten unterstützt wird, dieser Bezug zum Beispiel zur Wehrmacht oder der Versuch dann ein Ideal zu finden und das an den falschen Enden und Ecken findet, das finde ich, hat sie schon recht, dass diese Probleme natürlich auch von der Führung ausgehen und nicht nur von Einzelpersonen, die irgendwie da am falschen Platz sind.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Ja, und richtig viel Zeit heute mit Zeitforschern, nämlich Karl-Heinz und Jonas Geißler. Sie haben ein Institut für Zeitberatung. Und Karl-Heinz Geißler, Sie waren auch Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität der Bundeswehr in München. Darüber haben wir eben schon kurz gesprochen. Jonas Geißler, Sie beraten Unternehmen. Jetzt haben wir gerade gehört, was Ursula von der Leyen vorhat. Also sie will die innere Führung ausdehnen, sie will eine schnellere Meldekette. Was würden Sie aus Ihrer Sicht ihr denn raten?
Also einmal ist es ja so, Muster und Regeln in Organisationen bilden sich eh. Und jetzt versucht sie mit anderen Regeln und Prozessen dafür zu sorgen, dass Dinge in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten, wo vielleicht vorher weggeschaut wurde und die Konsequenzen für bestimmtes Verhalten anders geregelt und sanktioniert werden. Das ist erstmal ein Ansatz, der ist okay und der ist, glaube ich, auch in der Kultur und im Sinne der Bundeswehr sinnvoll. Wenn man jetzt, ich begleite ja Organisationen häufig in ganz anderen Prozessen, wo es vielmehr darum geht, zum Beispiel Selbstorganisation zu fördern. Das weiß ich jetzt nicht, ob das für die Bundeswehr der richtige Weg wäre, weil das total konträr der eigentlichen Kultur wäre. Die Frage für Frau von der Leyen ist, mit dem Prozess ist es häufig noch gar nicht getan, sondern es ist die Frage, wie sorgt sie dafür, dass dieses neue Verhalten gelebt wird, dass hingeschaut wird, wo vorher weggeschaut wurde und dass Dinge in die Kommunikation geraten, über die vorher geschwiegen wurde.
Karl-Heinz Geißler, Sie hatten einen guten Blick in das Innere der Bundeswehr. Sind das die richtigen Maßnahmen? Was glauben Sie?
Naja, das sind organisatorische Maßnahmen, die jetzt, denke ich, keine große Veränderung initiieren. Mir ist es aufgefallen, dass man sich in der Bundeswehr zu wenig um die Widersprüche und die Widersprüchlichkeit, in der die Bundeswehr selber ist, kümmert. Die Widersprüche werden sozusagen übersehen. Die Widersprüche bestehen ja unter anderem darin, dass die Armee für eine Situation ausgebildet wird, die möglichst nicht eintritt. Das heißt, sie trainieren für etwas, was möglichst nicht eintritt. Das ist natürlich schwer zu ertragen, dass ich fit gemacht werde für etwas, was nicht passieren soll. Und dieser Widerspruch im Alltag, diesen Widerspruch im Alltag zu ertragen, der ist schwer. Und manche Leute können das nicht und machen sich dann eine Fantasiewelt, die sie unter anderem dann in dem Bezug zur Wehrmacht oder so weiter zum Ausdruck bringen. Also das heißt,
dieser Widerspruch lässt sich nur nicht verhindern. Also
nein, der lässt sich nicht verhindern, aber damit lässt sich offensiv umgehen oder er lässt sich verleugnen. Und ich will mal zum Beispiel an dem Zeitthema ein Beispiel machen. Die Bundeswehr hat implizit eine Vorstellung von Zeit, dass Aktivität was Positives ist. Rennen, 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 schnelle Befehle, schnelle Antwort. Alles möglichst schnell und exakt. Der Punkt ist, dass das meiste, was in Konfliktsituationen Probleme macht, nicht die Schnelligkeit ist, sondern das Warten. Im Irak und in Afghanistan besteht die meiste Zeit eines Soldaten darin, zu warten. Und für dieses Warten wird keine Qualifikation vermittelt. Das heißt also, das Nichtschnelle ist eigentlich der Alltag und die Herausforderung. Und trainiert werden sie aber auf die Schnelligkeit.
Also höre ich da eine grundsätzliche Kritik an der inneren Struktur der Bundeswehr heraus?
Ja, dass der widersprüchliche Alltag, der systematisch widersprüchlich ist und auch widersprüchlich sein soll und muss, dass über diese Widersprüche nicht geredet wird, sondern die werden wegorganisiert.
Also das ist vielleicht, das versuche ich häufig in anderen Unternehmen und Organisationen zu ermöglichen, dass es Zeiträume gibt, wo solche Dinge zum Thema gemacht werden und damit Teil der Kultur und damit verhandelbar, weil es geht ganz häufig darum, Widersprüche zu entfalten. Ja, und das wäre vielleicht ein Weg auch für die Bundeswehr.
Ängste sind zum Beispiel kein Thema bei der Bundeswehr. Obwohl, das wird mit dem Tod gearbeitet, sozusagen. Die Ängste spielen keine Rolle.
Haben Sie das gemacht in Ihren Seminaren?
Ja, natürlich haben wir darauf hingewiesen, jetzt in den Seminaren, wo das Thema war. Denn wir haben ja nicht permanent irgendwie politische Bildung gemacht, sondern wir haben ein Studium gemacht. Und da gab es am Rand solche Möglichkeiten, auf diese Themen zu sprechen zu kommen. Auch auf Ängste vor der Gruppe zum Beispiel. Ist hochinteressant. Wir haben gruppendynamische Experimente gemacht, wo dann die Leute es nicht mehr aushalten konnten, weil sie keine Befehl- und Gehorsamstruktur mehr hatten. Sind weggelaufen. Das heißt also, sie haben Angst bekommen in solchen Situationen. Da habe ich mir gedacht, von so jemand möchte ich nicht verteidigt werden, der im Konfliktfall wegläuft.
Zeitforscher Jonas und Karl-Heinz Geißler heute Vormittag in SWR1 Leute. Wer hat denn eigentlich die Zeit erfunden? Wer möchte antworten?
Ja, jeder erfindet sie neu, denn Zeit ist letztlich eine Vorstellung. Das ist das Werden und Vergehen, das Leben als Werden und Vergehen wird sozusagen unter einer gewissen Perspektive angeschaut. Und jeder macht sich seine Vorstellungen und Gesellschaften machen sich ihre spezielle Vorstellungen und die unterscheiden sich von anderen Gesellschaften, die sich wieder ihre eigenen Vorstellungen machen. Religionen machen sich ihre eigenen Vorstellungen und gegen die kämpfen wir dann an, gegen andere Religionen, weil uns diese Vorstellung aufregt. Das heißt also, die Menschen haben die Zeit selbst erfunden und jeder erfindet sie neu.
Und also die erste Erfindung war, indem ein Wort dafür entwickelt wurde. Und es gibt genug Sprachen, die gar keine Wörter für Zeit entwickelt haben, häufig indigene Sprachen, weil das ist ja eine Abstraktion. Also für Raum gibt es häufig viele Wörter und auch die Wörter, die wir für die Zeit nehmen, das war eine Stunde lang, ist eigentlich eine Raummetapher, die wir auf die Zeit übertragen. Und der erste Akt war quasi, es zu benennen und einen Begriff und damit einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht.
Und das beide, was sie beide nicht mehr tragen, nämlich eine Uhr, wer hat letztendlich dann die Uhren, die Zeitmessung erfunden?
Das war, wenn man den Quellen glauben kann, ein unbekannter Mönch in der Nähe von Mailand am Ende des 14. Jahrhunderts, der dort die Uhr erfunden hat, aus Gottesfürchtigkeit heraus, nämlich mit der Absicht, dass die Gebetszeit, die im Winter besonders in der dunklen Jahreszeit in die Nacht fiel, dass die nicht verschlafen wird, um möglichst gottesfürchtig zu sein. Deshalb hat der Mönch einen Wecker letztlich erfunden, der mechanisch ist, denn es gab vorher nur Kerzenuhren und Wasseruhren und Sonnenuhren. Die Sonnenuhr funktioniert in der Nacht nicht. Die Kerzenuhr bringt die Gefahr mit sich, dass das Kloster mit abbrennt, wenn sie in der Nacht sozusagen unkontrolliert weckt. Und die Wasseruhr friert im Winter ein. Von daher brauche ich etwas, was jenseits den Naturprozessen mich aufweckt. Und das war die mechanische Uhr von diesem Mönch, der diese Fähigkeiten hatte, damals diese Uhr zu entwickeln. Aber die Uhr ist ganz schnell wieder aus dem Kloster verschwunden. Und die Händler in den Städten Mailand, in den norditalienischen Städten, wo der Handel gerade aufblühte, haben darin die Chance gesehen, sozusagen besser zu kalkulieren mit der Zeit. Und das machte auch ihren Gewinn aus und ihre Prosperität aus. Das heißt also, die Uhr ist aus dem Kloster ganz schnell in die Welt, hat in die Weltreis ausgenommen und an die Kirchtürme gekommen. Und
haben Sie als Zeitforscher auch mal ergründet, was passiert wäre, wenn es eben diese Erfindung der Uhr nicht gegeben hätte?
Ja, wenn es diese Erfindung der Uhr nicht gegeben hätte, hätte es vielleicht eine andere Erfindung gegeben. Auf jeden Fall hätte es keine Industriegesellschaft gegeben und hätte es keine Vertaktung dieser Welt gegeben und keinen Zeitdruck gegeben. Der Zeitdruck entsteht erst mit der Uhr und mit der Möglichkeit zu beschleunigen. Auch die Beschleunigung ist auf die Uhr angewiesen, weil die Uhr die Beschleunigung misst.
Inwiefern hängen denn dann auch Kapitalismus und Zeit zusammen?
Also wir haben durch die Erfindung der Uhr die Natur aus der Zeit rausgenommen und sie geleert. Jetzt war es eine leere Zeit und wir konnten sie dann mit einer neuen Qualität besetzen und das war eben das Geld. Und quasi gleichzeitig mit der Uhr sind die ersten Banken im heutigen Stil erfunden worden, die Versicherung, die doppelte Buchführung, die katholische Kirche hat ihr Zinsverbot aufgehoben, also alles. Im Endeffekt haben wir die kapitalistische Wirtschaftsordnung und die Verrechnung von Zeit in Geld erst erfunden, seitdem wir die Uhr haben, um die Zeit zu messen. Und das Problem der Beschleunigung ergibt sich, weil wir in der gleichen Zeit immer noch mehr Geld machen können. Und Geld kennt kein Genug. Zeit hat, wenn man so will, ein Genug, ein Tag, ein Jahr, ein Leben und so weiter. Also zumindest individuell gesehen. Bei dem Geld ist es nicht der Fall. Und wenn ich beschleunige, wachse ich. Und wenn wir heute Wachstumsbeschleunigungsgesetze haben und eine wachsende Gesellschaft sein wollen, hat das immer eine Form von Beschleunigung.
I'm sitting on a darker bay, wasting time.
Wasting Time mit Otis Redding in SWRs Leute und Karl-Heinz und Jonas Geißler, die Zeitforscher, heute Vormittag zu Gast. Wann lagen Sie denn zuletzt auf einer Waldwiese?
Das ist gar nicht so lang her. Mit meinen Kindern lag ich letztens im englischen Garten auf einer Wiese, wir nennen es die Feenwiese, und haben in den Himmel geschaut.
Karl-Heinz Geißler und Sie?
Ja, ich sitze mehr im Sessel und schaue auf einen Garten mit blühenden Apfelbäumen und das habe ich die letzte Zeit häufiger gemacht und habe es genossen, muss ich sagen.
Denn das ist einer der Tipps, den Sie geben in Ihrem Buch. Und wenn Sie jetzt in Unternehmen gehen und die beraten hinsichtlich des Umgangs mit der Zeit und da zum Beispiel auch sagen, naja, ist doch ganz egal, wann die Leute auch morgens anfangen, da müssen die Chefs doch auch dem Thema gegenüber erstmal aufgeschlossen sein. Ansonsten werden sie doch gleich aus dem Unternehmen gejagt, oder?
Naja, die sind ja aufgeschlossen, weil sie auch Gleitzeit einführen. Diese Gleitzeit, der hat ja sozusagen zwei Seiten. Das eine ist, das Individuum hat die Freiheit, nach den eigenen Zeitbedürfnissen zu entscheiden, wann es zur Arbeit geht. Und der Unternehmer hat die Chance, dass jemand dann zur Arbeit geht, wenn er auch richtig arbeiten kann und nicht, wenn er schläfrig ist. Von daher könnte das eine Win-Win-Situation sein, aber es muss gelernt werden, auf die eigenen Zeitsignale zu achten und dann zur Arbeit zu gehen und mit der Arbeit anzufangen, wenn ich dazu bereit bin und wenn ich dazu fähig bin. Und das muss man lernen. Und man kann nicht einfach Gleitzeit einführen und die Leute funktionieren so. Sie funktionieren so nicht. Sie haben es ja hunderte von Jahren verlernt, weil sie immer sozusagen nach der Uhrzeit aufgestanden sind und nicht mehr nach ihrer eigenen Natur.
Wie lernt man das dann? Also den Wecker nicht mehr stellen und dann morgens zur Arbeit zu gehen? Was ist dein Vorschlag?
Also das erstmal muss ich wieder in Kontakt mit mir selbst und meinen körperlichen Bedürfnissen kommen. Und das kann ich einfach ausprobieren, indem ich sage, also ich kann das sogar messen, also meinen Chronotyp messen und bestimmen und sagen, wann bin ich denn morgens ausgeschlafen, auch ohne Wecker. Und wie, inwiefern lässt sich das als Grundlage meiner Zeitgestaltung nutzen? Das ist gar nicht so schwer. Da gibt es sogar von LMU München einen Fragebogen im Internet, den ich ausfüllen kann und dann kriege ich da so ein bisschen Orientierung dazu.
Wie groß ist die Angst der Unternehmen, wenn sie mit solchen Vorschlägen kommen? Denn Effizienz sehen Unternehmen natürlich auch immer wieder gefährdet.
Ja, also ich meiner Beobachtung nach kommt dieses Zeitthema im Fahrwasser von anderen Themen, nämlich das Gesundheitsthema, was gerade ganz oben steht, wo auch Unternehmer und Unternehmen merken, das ist wichtig, dass ich mich um die Gesundheit kümmere, da habe ich was davon und meine Mitarbeiter. Das macht mich attraktiv als Arbeitgeber. Und ich habe natürlich, es ist auch die Grundlage für Effizienz und Produktivität. Und wenn wir das in Einklang bringen, sind wir auf einem guten Weg. Das zweite Thema ist das Thema Nachhaltigkeit, wo das Thema Zeit kommt. Da ist es ja quasi im Wort schon inbegriffen. Also wie kann ich, wenn ich ein Familienunternehmen bin, beispielsweise in Generationen denken, wie kann ich mein Unternehmen so aufstellen, dass das meine Enkel auch noch weiterführen können? Und das dritte Thema, wo es heute ganz häufig kommt, ist das Thema Innovation. Wie kann ich Zeit so gestalten in meinem Unternehmen, dass wir innovativer werden?
Das klingt immer ganz toll, wenn man das in der Theorie hört, wenn man dann mit vielen Menschen spricht aus den unterschiedlichsten Bereichen, dann sieht es in der Realität aber leider doch auch oft anders aus. Erleben Sie Unternehmen, wo das tatsächlich auch so umgesetzt ist?
Ja doch, wir kennen schon solche Unternehmen, ja auch in der Medienbranche besonders, wo man zum Beispiel keine Zeitstrukturen mehr setzt, sondern nur noch eine Deadline und sagt, jetzt organisier deine Zeit so, dass du bis dahin fertig bist und abgibst. Oder also besonders bei den Printmedien gibt es eine feste.
Aber das war ja schon immer so, das ist doch keine Neuigkeit.
Ja, aber die mussten teilweise in Großraumbüros sitzen, in amerikanischen Filmen sieht man das noch, und müssen pünktlich ankommen und pünktlich aufhören zu schreiben oder so. Heutzutage wird das von zu Hause aus gemacht, vom Homeoffice heißt das neuerdings. Das heißt also, diese Arbeit im Homeoffice muss auch organisiert werden, aber völlig anders organisiert werden als im Großraumbüro. Und das muss gelernt werden. Und wenn das gelernt wird, dann verlieren die Unternehmer auch die Angst. Aber wenn das nicht gelernt ist, dann haben sie berechtigterweise Angst, dass es nicht hinhaut.
Organisierte Zeit, ein besserer Umgang mit der Zeit. Das sind die Themen von Karl-Heinz und Jonas Geißler. Heute Vormittag zu Gast in SWR1 Leute. Jonas Geißler, Sie wollten noch ein paar Beispiele nennen, wie Sie in Unternehmen gehen und da zum Thema Zeit beratend zur Seite stehen.
Genau, also ein Familienunternehmen ungefähr mit so 600 Mitarbeitern in Baden-Württemberg, was ich seit längerem berate aus einem Veränderungs- und Kulturwandelprozess, wo Innovationskultur gefördert werden muss. Die haben sich einfach Zeiten geschaffen, in denen sie störungsfrei auch innovativ sein können, indem sie mal die Gedanken kreisen lassen können, indem sie erstmal also sinnlose Zeit im Sinne der Verwertungslogik nutzen. Also das ist dieses Time Enjoy Wasting. Is not wasted. Also wenn ich sie einfach mal vergehen lasse, auf mich zukommen lasse, entdecke ich auf einmal Sachen, die ich eben zwischen 3 Telefonanrufen und 15 E-Mails nicht entdecke. Und der Begriff, der da gerade sehr in Mode kommt, ist der Begriff der Serendipität. Das ist quasi die Kunst, die Dinge zu finden, nach denen ich gar nicht gesucht habe.
Ist denn die Zeit auch ein Luxusproblem unserer Wohlstandsgesellschaft oder war das schon immer da?
Die Zeit ist natürlich kein Luxusproblem. Wir nennen sie nur ein Luxusproblem, weil wir Zeit in Geld verrechnen. Und dann ist das, was uns fehlt, wenn wir Zeit in Geld verrechnen, nämlich die Zeit. Und das nennen wir dann Luxus, weil sie so knapp ist. Zeit ist überhaupt nicht knapp. Jeden Tag kommt neu nach. Von daher ist es natürlich kein Luxusproblem, sondern wir machen es zum Luxusproblem. Und wenn Sie es zum Luxusproblem machen, würde ich Ihnen empfehlen, es möglichst wieder zurückzuführen auf ein Alltagsproblem und nicht zum Luxusproblem zu machen.
Wir erleben ja gerade auch die Debatte, dass sich vieles wiederholt aus den 20er und 30er Jahren hinsichtlich des Populismus. Auch damals gab es Tendenzen, dass es hieß, es ist alles sehr beschleunigt. Sehen Sie da Parallelen zur Zeit von heute?
Also wir leben in Zeiten, das hört man ja heute wirklich täglich, die irgendwie komplexer, agiler, diese VUCA-Welt, volatil, unsicher, komplex und voll von Widersprüchen und Ambiguitäten. Und da viele ein Bedürfnis haben, Komplexität zu reduzieren, weil es eben dann keine eindeutigen Lösungen gibt, haben Menschen vielleicht Zulauf, die einfache Lösungen anbieten und sagen, das ist schwarz und das ist weiß und das ist richtig und das ist falsch. Und das ist, also das weckt bei anderen die Sehnsucht nach Orientierung, Klarheit und Stabilität, die in diesen komplexen Zeiten eher ins Schwimmen kommen und damit ein Problem haben.
Und nochmal die Frage auf die Beschleunigung bezogen. Ist auch da eine Parallele zu sehen?
Also wir können unterscheiden zwischen den Zeiten, den 20er Jahren, als wir über Schnelligkeit beschleunigt haben. Das war Züge sind schneller geworden, Autos sind schneller geworden, Flugzeuge und so weiter. Das ist alles viel schneller geworden. Und die Leute haben darauf reagiert durch Nervosität oder Neurasthenie. Da sind die ganzen Sanatorien entstanden. Zauberberg ist zum Beispiel ein schönes Beispiel für diese Phase. Und heute beschleunigen wir nicht mehr durch Schnelligkeit, weil wir bei Lichtgeschwindigkeit angekommen sind und nicht mehr beschleunigen können, sondern durch Verdichtung. Und diese Verdichtung macht uns heute zu schaffen. Das nennen wir dann Burnout, wenn es uns extrem trifft. Und da sind andere Lösungen natürlich gefragt als bei der Beschleunigung vor 80 Jahren. Da ging es darum, langsamer zu werden oder wenigstens sich Areale zu schaffen, wo man langsamer ist, zum Beispiel Sanatorien. Und heute geht es darum, zum Beispiel Übergänge zu schaffen, weil wir so vieles haben, Pausen zu schaffen, das Warten positiv zu definieren und nicht nur negativ als verlorene Zeit zu definieren. Darum geht es heute. Das heißt zum Beispiel, dass Firmen plötzlich Kampagnen Mut zur Pause auflegen, was man früher, Pause war verlorene Zeit. Inzwischen merkt man, dass die Pausenlosigkeit krank macht und dass die Firmen ein Interesse haben, gesunde Mitarbeiter zu haben. Also sollen die lernen, Pausen zu machen oder den Übergang zu gestalten oder auch den Verzicht zu lernen heutzutage bei der Vielfalt, die wir auf dem Smartphone haben. Alles das müssen wir lernen.
Also wir können abschließend festhalten, dass Geschäft mit der Zeit boomt letztendlich. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch, Karl-Heinz und Jonas Geißler in SWR1 Leute.
Eins gehört.